Detektor FM. Zurück zum Thema.
400 Millionen Euro. Das ist eine gewaltige Summe, die die Schweizer Großbank UBS von der Stadt Leipzig fordert. Mehr als 4 Jahre lang dauerte der Kampf vor Gericht. Nun ist Leipzig aus dem Schneider, zumindest vorerst. Der damalige Chef der kommunalen Wasserwerke, Klaus Heininger, der hatte fragwürdige Finanzdeals mit der UBS abgeschlossen. Diese Geschäfte kamen zustande, nachdem Heininger sich von einer der UBS nahestehenden Beraterfirma mit über 3 Millionen Euro bestechen ließ. Im Zuge der Finanzkrise flogen die Wetten dann auf, das war 2009. Die UBS forderte Wiedergutmachung, die Leipziger Kommune wäre demnach verantwortlich für die Verfehlungen von Bankberatern und KWL. Auch wenn es diesmal für den Steuerzahler glimpflich ausging, zeigt die Geschichte die Dreistigkeit der Finanzriesen. Und über die Schröpfung der Städte durch Großbanken können wir sprechen mit dem Wirtschaftsjournalisten Hannes Vogel. Er beschäftigt sich mit solchen Deals schon seit mehreren Jahren und schreibt zum Beispiel für den Spiegel. Und er ist zu Gast bei Detektor FM im Studio. Hallo, herzlich willkommen, Hannes.
Ja, hallo.
Hannes, also zunächst einmal, wie funktionieren denn diese Deals, mit denen die Banken wie UBS öffentliche Unternehmen anlocken sozusagen?
Ja, der Trick, den die Banken sich ausgedacht haben, war eigentlich ganz einfach. Den kennt auch jeder, der schon mal ein Auto gekauft hat zum Beispiel. Man hat ein Auto gekauft und nach 3 Jahren kommt der Mensch, der einem das Auto verkauft hat und sagt, Mensch, wir müssten jetzt mal was nachrüsten. Da sind die Reifen ein bisschen platt gefahren, die Bremsen sind langsam locker, jetzt müssen wir mal nachrüsten und wir haben für euch ein ganz tolles Produkt, exklusiv für euch, haben wir uns ausgedacht, das verkaufen wir euch, das passt zu eurem Auto, was wir euch vorher verkauft haben, schon dazu. Genauso hat das ja auch funktioniert. Das heißt, im Kern ging es darum, alte sogenannte Leasinggeschäfte, Cross-Border-Leasing-Geschäfte, die die Kommunen in den 90er Jahren, unter anderem auch Leipzig, eben abgeschlossen hatten, mit neuen, noch riskanteren Papieren angeblich zu versichern. Das war aber eigentlich ein Zusammenhang, den sich die Banken wie die UBS mehr oder weniger ausgedacht haben, den sie konstruiert haben, denn die Risiken, die in diesen ursprünglichen alten Geschäften steckten, die waren doch relativ theoretisch beziehungsweise eigentlich schon ganz gut abgesichert. Und sie haben halt gesagt, diese alten Risiken, die nehmen wir euch ab und die versichern wir, indem ihr neue Papiere bei uns kauft. Also ihr tauscht die alten Risiken in den alten Papieren aus gegen neue von uns. Und ihr macht das, indem ihr für uns Versicherer spielt. Das bedeutet, ihr tretet gegenüber uns, der Bank, auf als Versicherer. Und wenn in diesen Papieren was ausfällt, dann müsst ihr dafür haften, aber das ist relativ unwahrscheinlich. Und dafür, dass ihr für uns Versicherer spielt, kriegt ihr für uns noch mehr Geld als mit diesen alten Geschäften. Also alles wunderbar auf dem Papier, ja. Nur mit einem Federstrich fließen Millionen auf die Konten. Neues Geld kommt in die Kommune rein. Es muss eigentlich gar nichts passieren, sondern es ist ein reines Papiergeschäft. Und den Kommunen wird erzählt, es ist völlig risikofrei. Da kann eigentlich gar nichts schief gehen.
Das ist völlig unwahrscheinlich. Ja, so unwahrscheinlich war es dann tatsächlich doch nicht, denn es gab ja diese Finanzkrise und diese Finanzkrise haben ja die Großbanken ganz eindeutig kommen sehen und die faulen Kreditgeschäfte ja dann auf kommunale Unternehmen, wie halt hier in Leipzig zum Beispiel, abgewälzt. Leipzig ist nur ein Fall von vielen. Hören die Kommunen einfach blind oder zu blind auf ihre Berater? Sind die dazu unkritisch?
Ich denke, das kann man so nicht sagen. Wie immer in solchen schwierigen Finanzskandalen liegt die Verantwortung natürlich bei beiden Seiten. Sowohl bei demjenigen, der das Produkt verkauft, die Bank, die UBS oder in Berlin eben JP Morgan oder die Deutsche Bank, die das auch versucht hat, an Kommunen zu verkaufen, sowohl liegt es eben bei der Bank als auch bei den Kommunen, die das kaufen. Es kommt immer auf den Einzelfall an grundsätzlich, weil in Leipzig ist das Ganze mit Korruption gelaufen. Das heißt, es ist mit wirklich krimineller Energie passiert. Herr Heininger, der ehemalige Chef der kommunalen Wasserwerke, der hat mit über 3 Millionen Dollar sich bestechen lassen, damit er diese Papiere von der UBS kauft, vermittelt von Schweizer Finanzberatern sozusagen. In anderen Fällen ist es anders gelaufen. In Berlin hat der Aufsichtsrat der Berliner Verkehrsbetriebe diesen Geschäften letztlich zugestimmt. In allen Fällen gemein ist aber trotzdem ein grundsätzliches Problem, nämlich dass die Bank immer mehr weiß über diese Produkte, weil sie selbst entwickelt, weil sie selbst strukturiert und weil sie natürlich auch mit einem Wissen verkauft, was die Kommune gar nicht haben kann. Und man kann den Kommunen natürlich zu Recht vorwerfen, dass sie sich zu leicht sozusagen aufs Kreuz legen lassen immer wieder. Ich denke aber, dass die größere Verantwortung in diesen Fällen eindeutig bei den Banken liegt, die das anbieten, wissend, dass die Kommunen entweder gar nicht die Möglichkeiten haben, das richtig einzuschätzen oder es bewusst anbieten, weil sie wissen, dass sie diese Möglichkeiten eben nicht haben. Also um auf Deutsch gesagt, übers Ohr zu hauen.
In diesem Fall spielt ja dann auch dieser Bestechungsfall eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Und in diesem Prozess sind ja auch sogar Chatverläufe aufgetaucht. Das muss man sich mal vorstellen. Diese Chatverläufe belegen, dass die UBS mit voller Absicht diese faulen Derivate in die KWL-Papiere gepackt hat. Für diese skandalösen Machenschaften wurde bis heute kein Banker oder Manager zur Rechenschaft gezogen. Warum eigentlich nicht?
Das ist eine sehr spannende Frage, die ich mir auch immer wieder gestellt habe. Also man muss grundsätzlich sagen, es wurde ermittelt, dieses Verfahren ging über 4 Jahre gegen die UBS. Es war allerdings ein Zivilverfahren. Das heißt, die beteiligten Parteien, die Bank und die Kommune, haben sich gegenseitig verklagt. Es gibt nebenbei aber auch noch strafrechtliche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft in Sachsen und, das ist das Entscheidende, auch der Finanzstaatsanwaltschaft in den USA. Also die Börsenaufsicht in den USA, die Finanzaufsicht ermittelt wegen dieser Geschäfte schon fast so lange, wie dieses Gerichtsverfahren gedauert hat, über 3 Jahre jetzt. Ich kann mir das auch nur so erklären, dass es in den USA natürlich mehr Know-how da gibt bei den Ermittlern, dass die sowas mehr gewöhnt sind. Die Geschäfte liefen auch über Briefkastenfirmen in Wilmington, in Delaware, also in den USA. Das heißt, die sind unmittelbarer betroffen. Das heißt, die sind vom Gesetz her mehr verpflichtet, das aufzuklären. Aber das ist auch etwas, was mich immer wieder überrascht hat. Die deutsche Finanzaufsicht hat sich mit diesen Geschäften bisher gar nicht beschäftigt. Und die kann natürlich sagen, wir sind von Amts wegen nicht verpflichtet, da zu ermitteln, weil Ermittlungen macht die Staatsanwaltschaft, wir sind nur die Finanzaufsicht. Aber es ist schon grotesk, dass in Washington sich ein amerikanischer Finanzstaatsanwalt die Zunge zerbricht, wenn er kommunale Wasserwerke Leipzig versucht auszusprechen. Und hier in Deutschland, wo das jeder kennt und wo das jeder weiß, hat sich kein Ermittler damit beschäftigt. Jedenfalls nicht von der Finanzaufsicht.
Das Beispiel aus Berlin, das hast du schon angesprochen. Die Bank JP Morgan, die hatte die Berliner Verkehrsbetriebe ja wegen eines ähnlichen Falles verklagt. Und im März haben sich beide Parteien dann aber geeinigt. Hoffen die Banken einfach, dass die Kommunen unter dem Druck einknicken und es dann letzten Endes doch noch zu für die Banken vergleichsweise erträglichen, außergerichtlichen Einigungen kommt?
Entweder das. Also sie hoffen, dass der Kommune einfach die Puste ausgeht, oder sie setzen einfach darauf, dass sie selber natürlich den längeren Atem haben, weil sie finanziell natürlich viel größere Ressourcen haben und sowas einfach durchstehen können. Aber das ist der Punkt, das wollte ich nochmal betonen. Diese Fälle hängen zusammen. Es wird immer der Fall der kommunalen Wasserwerke in Leipzig isoliert betrachtet oder die Berliner Verkehrsbetriebe oder die österreichische Bundesbahn in Wien, die das auch gekauft hat. Es ist immer dasselbe. Also die Deutsche Bank hatte einen Namen für diese Produkte, für diese Geschäfte, da hieß es Switch-Geschäfte. Bei der UBS hieß das Projekt, diese Kreditderivate kurz vor dem Crash gezielt an den Staat abzugeben. Projekt Matilda, die Investmentbank JP Morgan aus den USA nannte das ICE-Transaktion. Es sind komplizierte Namen, aber es steckt immer dasselbe Prinzip hinter diesen Geschäften. Gezielt kurz vor dem Crash toxische Finanzprodukte an die Kommunen zu verkaufen. Das ist ein Projekt gewesen, was alle Investmentbanken in Europa vor der großen Finanzkrise durch die Bank verfolgt haben und was bis heute eigentlich völlig, völlig unterbelichtet ist, weil immer nur im isolierten Einzelfall betrachtet wird, was eben in Leipzig, was in Wien oder was in Berlin passiert ist. So, und das liegt auch daran, um die Frage zu beantworten, dass die Banken natürlich dann in dem Moment, wo sowas vor Gericht rauskommen könnte, immer noch rechtzeitig schnell den Deckel drauf machen, indem sie einen Vergleich abschließen. Das heißt, über Jahre werden Millionen in diese Verfahren gepumpt, und wenn es dann schlecht läuft und wenn sich abzeichnet, oh, wir verlieren ja vor Gericht, dann wird der Deckel drauf gemacht. Und genauso war es bis jetzt in allen Fällen. JP Morgan hat sich kurz vor einem Urteil möglicherweise, was gegen sie gefallen wäre, verglichen. Und das macht den Fall in Leipzig so außergewöhnlich, dass die UBS hier sich entschlossen hat, das doch vor Gericht auszutragen. Offenbar, weil das Geld, was sie dabei verlieren könnte, einfach doch für sie auch zu viel wäre. Und weil sie das geklärt haben möchte vor Gericht, weil sie eben sich freisprechen lassen möchte.
Und jetzt gibt es ein Urteil. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass das Urteil die Banken jetzt abschreckt, weiterhin solche Prozesse zu führen? Könnte das ein Einschnitt sein oder geht das weiter so nach dem Motto, wir lassen es mal drauf ankommen und kurz vor Schluss machen wir einen Vergleich?
Also ich bin da ehrlich gesagt skeptisch. Ich glaube, dass dieses Prinzip, dass Banken versuchen, bei krummen und fragwürdigen Geschäften, die sie gemacht haben, möglichst das unter der Decke zu halten, das wird sich, glaube ich, nicht ändern. Daran hat keine Bank Interesse, auch wenn jetzt im Finanzsektor viel davon geredet wird, dass sich die Kultur ändern muss und dass es solche Geschäfte nicht mehr geben soll. Das ist ja das eine. Aber wie die Aufarbeitung passiert, da muss man doch fragen, glaube ich, wie ernsthaft die ist und wie weit die wirklich geht. Also ich glaube nicht, dass sich das wirklich ändert. Im Fall UBS sieht man es ganz klar, die haben auch schon angekündigt, sie werden dieses Urteil auf jeden Fall anfechten. Sie werden es auf jeden Fall anfechten und in die nächste Runde gehen. Und deswegen ist das auch noch nicht ganz vorbei für Leipzig, denke ich.
Also bräuchte man dann nach deiner Meinung auf jeden Fall irgendwie mal strafrechtliche Ermittlungen und einen Strafprozess?
Ja, das denke ich, würde Bewegung in die Sache bringen. Das ist ja genau das, was möglicherweise noch passieren kann, weil durch dieses Urteil, was jetzt der High Court in London gegen die UBS letztlich gefällt hat, denke ich, werden sich die Ermittler in den USA, die schon da seit 3 Jahren da dran sitzen und die übrigens auch hier in Deutschland waren, dann ermittelt haben. Also nochmals, muss man sich vorstellen, der amerikanische Finanzstaatsanwalt fliegt nach Deutschland, um Geschäfte aufzuarbeiten, für die sich die deutsche Finanzaufsicht hier noch gar nicht interessiert oder nie interessiert hat. Dass diese Ermittler, dass es eben, glaube ich, jetzt was passieren könnte, dass diese Ermittler sich für diese Geschäfte noch mehr interessieren und dass da jetzt Bewegung in die Sache kommt und dass es möglicherweise dort auch ein, ja, man kann das nicht Urteil nennen, aber dass es eben eine Strafe gibt gegen die UBS. Aber es wird die Ausnahme bleiben, weil diese Geschäfte auf dem Papier immer so aussehen, dass alles in Ordnung ist. Es ist schwierig, die Verantwortung klar festzuhalten. Auch bei der UBS war das so. Also unmittelbar verantwortlich dafür ist ein Mann, der als Verkäufer dieser Cross-Border-Leasing-Geschäfte sich dieses Konzept ausgedacht hat, basierend auf diesen Altgeschäften sozusagen neue Risiken in die Kommunen abzudrücken. Der ist inzwischen auch raus aus dem Finanzsektor, aber verantwortlich dafür sind letztlich auch die oberen Etagen der UBS. Es war so, dass diese Geschäfte intern bei der UBS umstritten waren, dass die sozusagen Kreditrisikokontrolle sogar ihr Veto eingelegt hat gegen diese Geschäfte. Das ist alles dokumentiert, steht alles in den Urteilen mit allen E-Mails, die man dazu, ist alles offen und transparent. Also die höchsten Ebenen der Bank haben eigentlich gewusst, dass dieses Geschäft von den eigenen Kontrolleuren nicht gewollt ist und sie haben sich aus Profitgier darüber hinweggesetzt und sie haben das durchgedrückt. Und das sind Leute, die haben Wikipedia-Einträge. Das ist der ehemalige Chef der UBS Investmentbank, also der globale Chef der UBS Investmentbank. Der macht jetzt, glaube ich, in Brasilien hat er eine neue Investmentbank aufgemacht. Und diese Leute sind alle noch da und gehen im Prinzip demselben, was sie vorher gemacht haben, in anderen Funktionen weiter nach. Also wie stark sich da wirklich was ändert, da bin ich skeptisch. Und ob man Leute wirklich zur Verantwortung ziehen kann, die Verantwortung haben, da bin ich auch skeptisch. Da ist, glaube ich, unser Justizsystem einfach zu weit hinterher.
Das sagt Hannes Vogel. Er ist Wirtschaftsjournalist und hat sich mit dem Urteil zum Deal zwischen den Leipziger Wasserwerken und der Schweizer Bank UBS beschäftigt. Dankeschön für deinen Besuch im Studio und alles Gute.
Ja, bitte.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.